Deutschlandfunk Kultur heute.
Dieser Klang wird derzeit sehnlichst vermisst. Statt kühlem Nass, jetzt Niedrigwasser. Land auf, Land ab, ausgedörrte Flussbetten, durch die Hitze ausgetrocknete Seen. Doch Landschaftsarchitektinnen und auch Künstler haben Lösungen für einen besseren Umgang mit dem Klimawandel, für mehr Grün, Wasser und Abkühlung in unseren Städten. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Auch politisch bewegte Theater- und Musikaufführungen beim Edinburgh International Festival schauen wir uns an. Wir blicken zurück auf die wechselvolle Geschichte des Goethe-Instituts, das am heutigen Tag 75 Jahre alt geworden ist. Und zum 50. Mal wird in diesem Jahr der Pauli-Preis der Bremer Kunsthalle vergeben. Einen Einblick in die Werke der aktuellen Ausgabe haben wir ebenfalls für Sie. Herzlich willkommen zu Kultur heute mit Adalbert Sinjawski. Zunächst gehen wir nach Weil am Rhein, ganz im Südwesten der Republik, wo das Wetter bekanntermaßen deutlich wärmer ist als anderswo. Dort ist die Möbelfirma Vitra angesiedelt, wo auch das sehenswerte Vitra Design Museum steht, entworfen von Star-Architekt Frank Gehry. Doch so schön das weiße und verschachtelte Gebäude auch ist, nicht nur die Region muss auf die Hitzewellen reagieren, auch Vitra arbeitet daran, eine nachhaltigere Umgebung zu gestalten. Dafür wurde der belgische Landschaftsarchitekt Bas Smets engagiert, der aktuell auch die Neubegrünung rund um die Pariser Kathedrale Notre-Dame leitet. In Weil am Rhein ist nun ein Water Garden entstanden, also ein Wassergarten. Christian Gampert hat sich das Projekt angesehen.
Die auffälligste Veränderung ist der Teich. Vor Gehrys subtil geschwungenen Bauformen des Vitra Design Museums liegt seit neuestem ein kleiner See mit wasserspeienden Haifischköpfen. Der Landschaftsarchitekt Bas Smets hat Vitra nicht nur die Pflanzung von 8000 Jungbäumen zur Schaffung von Mikrowäldern auf dem weitgehend versiegelten Firmengelände verordnet, sondern auch Wasserspiele neben den Museen. Wasser soll Kühlung bringen in diesen hitzegeplagten Zeiten. Die von der Designerin Hella Jungerius entworfenen Keramik-Haifische im Teich wirken irgendwie wütend, wahrscheinlich auf die ökologisch nachlässige Menschheit, aber sie tragen als Wasserspucker nun zum Wohlbefinden der Museumsbesucher bei. Sichtbarer Beginn der ökologischen Maßnahmen bei Vitra war 2020 die Pflanzung des Udolf-Gartens, ein 4000 Quadratmeter großes Biotop nach dem Entwurf des niederländischen Gartengestalters Piet Udolf. Über 3000 Gräser, Stauden, Büsche, Pflanzen und Wiesenblumen wachsen jetzt hier und bilden zu unterschiedlichen Jahreszeiten immer neue Kompositionen, sagt Vitra-Direktor Matteo Kries.
Es sind größtenteils einheimische Arten. Es sind Arten, die auch aufgrund ihrer Blühphasen ausgewählt wurden. Das Konzept bei Udolf ist oft so, dass die Pflanzen verschiedene Blühzeiten haben, sodass eigentlich immer etwas gerade in der Blüte ist und dass auch die verblühten Pflanzen Teil der Gestaltung sind.
Gleich neben den Museen und dem Café ist das ein Denk- und Erholungsraum mit einer Vielfalt von Farben und Gerüchen. Vom danebenliegenden Teich aus geht man dann durch eine Wiesen- und Gräserlandschaft zu einem skulpturalen Stück Land Art, dem Doshi Retreat, das der indische Architekt Balkrishna Doshi entworfen hat und das im letzten Oktober eröffnet wurde.
Es ist ein Gebäude, was in die Landschaft hineingeschnitten ist. Man läuft also langsam in die Landschaft hinein, versinkt langsam in der Landschaft und endet dann in einem Meditationsraum.
Der Besucher schreitet, begleitet von meditativen Klängen, auf einem gewundenen Pfad durch Wiesen in einen unterirdischen, offenen Sakralraum hinein, der von einer kelchförmigen Schale begrenzt wird. Dort hängt ein Gong und die Decke besteht aus einem handgehämmerten Mandala aus Messing. Ein Ort der Kontemplation, ökologisch gebaut.
Das ist eigentlich der einfachste Trick, um klimaangepasst zu bauen in vielen Ländern des globalen Südens, das ist offen zu bauen. Also das Gebäude nicht zu schließen, sondern den Wind durchziehen zu lassen.
Der gesamte Vitra Campus ist gesäumt von kleinen architektonischen Schmuckstücken, die jetzt durch den Masterplan von Bas Smeets zu einem Landschaftsgarten verbunden werden. Smeets hat viele Daten erhoben, Regenaufkommen gemessen und auch sogenannte Heatmaps, Hitzekarten, angelegt. Denn auch das asphaltierte, sich aufheizende Firmengelände soll begrünt werden. Das würde den Teilnehmern der jährlich rund 3000 Führungen zugutekommen, die auch über das Produktionsgelände tingeln. Der Plan von Smeets enthält also einiges an Anregungen, auch für andere Museen, die ihre direkten Umgebungen attraktiver gestalten wollen. Zum Beispiel mit mehr Biodiversität, wie sie neben dem neuen See, dem kühlenden Water Garden in Weil am Rhein, nun angepflanzt wird.
Ein öffentlicher Ort ist ja nie nur ein Funktionsort, sondern immer auch ein Ort, der Erlebnisse und auch Reflexionen erlauben soll,
sagt Vitra-Direktor Matteo Kries. Und im Teich von Bas Smeets spiegelt sich die Silhouette von Frank Gehrys Vitra Design Museum.
Eindrücke von Christian Gampert in Weil am Rhein. Kühle 19 Grad und Regen. Die schottische Metropole Edinburgh muss sich aktuell keine Sorgen machen wegen der Sommerhitze. Warm und stickig kann es in den Theatern, Musiksälen und Off-Kultur-Locations der Stadt dennoch werden, denn im August finden dort gleich drei große Kulturveranstaltungen parallel statt, darunter das Edinburgh International Festival für Hochkultur. Diese Ausgabe steht unter dem Motto All Rise, benannt nach der gleichnamigen Jazz-Symphonie von US-Musiker Wynton Marsalis. Denn das diesjährige 250. Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung der USA steht im Mittelpunkt des Programms bis Ende August, das sich dezidiert politisch positioniert, wie Susanne Lettenbauer berichtet.
Politisch hielt sich das Edinburgh International Festival in seinen fast 80 Jahren bislang möglichst zurück. Selbst in Zeiten, als es um den Brexit ging oder um eine mögliche Unabhängigkeit Schottlands. Doch bei dieser Ausgabe des Festivals setzt die 39-jährige Leiterin Nicola Benedetti deutliche Akzente. Die palästinensische Theatergruppe vom Kashabi-Theater aus Haifa kommt nach Auftritten in Wien und Berlin mit einer Adaption des arabischen Epos Banu Hilal über Flucht und Eroberung auf die große Festivalbühne von Edinburgh. Eine der ganz wenigen afrikanischen Frauentrommelgruppen sollte aus Ruanda anreisen, das scheiterte an den Visa. Die libanesischen Künstler Lina Maidalani und Rabi Mori verbinden die Immigrationsgeschichte Bertolt Brechts mit ihrer eigenen von Beirut nach Berlin. Und die Geschichte des in Belgien ermordeten homosexuellen Marokkaners verwebt der preisgekrönte belgische Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui in seinem Ballett Isain. Festivalleiterin Nicola Benedetti.
Politics would be better off.
Die Politik wäre besser beraten, unseren Beitrag aus der Welt der Künste einzubeziehen. Wir gehen philosophisch und nachdenklich an die Gegenwart heran. Wir wollen Hoffnung vermitteln, ein versöhnendes Ideal schaffen auf eine Weise, die die Extreme menschlicher Emotionen und menschlicher Erfahrungen zum Ausdruck bringt. Diese Dinge müssen gemeinsam mit der Politik angegangen werden.
Collectively addressed.
Gleich zum Festivalstart die brasilianische Inszenierung von Henrik Ibsens »Ein Volksfeind«, ein archaisch anmutendes Theaterstück von 1882, in dem, erstaunlich aktuell, eine Umweltverschmutzung in Norwegen bekannt wird durch einen besorgten Bürger. Der Konflikt ist programmiert, denn der verantwortliche Bürgermeister ist der Bruder des Volksfeindes. Doch die Inszenierung will mehr. Sie setzt 11 zufällig gewählte Zuschauer aus dem Publikum auf die Bühne. Als Geschworene sollen sie urteilen, ob es den Umweltskandal tatsächlich gibt oder ob Fake News verbreitet werden. Volkeswille, ist das Demokratie? Die Bühne, ein schlichter Gerichtssaal auf einer großen Leinwand, Diagramme und Beweisvideos, Interviews mit Wissenschaftlern, die sich widersprechen. Eine bitterböse Satire auf das Ende der Wahrheit, sagt Thomas Vergrave, Setdesigner von The Trial, After an Enemy of the People.
It is a kind of a statement against the loss of a political debate.
Die Grenze zwischen Theaterinszenierung, Vortrag und Spielfilm verschwimmt. Bewusst langatmig bis ins Groteske überhöht, wird wieder und wieder der angebliche Volksfeind vorgeführt. Ein Seitenhieb auf den Umgang mit Corona-Kritikern, ein bemerkenswert politischer Seitenhieb auf die Unabhängigkeit der Justiz jedenfalls. Ausdrücklich politisch kommt auch die diesjährige Opernuraufführung auf die Bühne des schottischen Nationaltheaters. Die amerikanische Oper The Galloping Cure, so der Titel, in etwa die schnelle galoppierende Heilung. Ein Werk über das blinde Vertrauen in die Pharmaindustrie. Die US-amerikanische Komponistin Missy Masoli, ab kommender Saison enger mit dem NDR-Sinfonieorchester verbunden, thematisiert damit den bis heute andauernden Opioid-Skandal in den USA. Bis heute starben über eine halbe Million Menschen an einer Überdosis von falsch verschriebenen Schmerzmitteln. Deftige Kapitalismuskritik, passenderweise mit Musical-Zitaten von Gershwin und Bernstein unterlegt. Komponistin Mazzoli lehnt sich musikalisch an John Cage an, eine gefällige Oper mit schmissigen Rhythmen, wenig Überraschendes, aber mit dem Zeug zum Gassenhauer.
Susanne Lettenbauer mit einem Zwischenfazit des Edinburgh International Festival. In Großbritannien gibt es übrigens zwei Goethe-Institute, eines im schottischen Glasgow seit 1973 und eines in London, das gut 10 Jahre früher eröffnet hat. Doch das erste Goethe-Institut im Ausland nach der Gründung der Organisation entstand in Athen. Sie merken es schon. Wir gehen zurück in die Geschichte dieser Institution zur Förderung der deutschen Sprache und Kultur und des kulturellen Austauschs. Denn am heutigen Tage, vor genau 75 Jahren, wurde das Goethe-Institut gegründet. Auf die bewegte Historie wollen wir schauen mit Jan Lukas Herrmann. Er ist Historiker an der Universität Mainz und Mitglied der dortigen Forschungsgruppe zur Geschichte des Goethe-Instituts. Vor der Sendung haben wir gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich heute, mit Ihnen über das Goethe-Institut reden zu dürfen.
Und wenn wir uns an den Anfang des Goethe-Instituts zurückversetzen, also war das eine Zeit wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Shoah, nach dem Leid, das von diesem Land ausging, die deutsche Sprache und Kultur in der Welt fördern zu wollen, war das nicht ein überaus heikles Unterfangen?
Da haben Sie schon eine ganz korrekte Feststellung getroffen. Es war nicht nur heikel mit Blick darauf, dass eben Deutschland zu dem Zeitpunkt natürlich insbesondere kulturell isoliert war, sondern es ist eigentlich noch heikler, wenn wir auf die Gründungsgeschichte schauen. Denn was wir heute begehen, das 75-jährige Jubiläum des Goethe-Institutes, ist eigentlich eine Wiedergründung, weniger eine genuine Neugründung. Denn man muss eben wissen, dieser Kreis, der da 1951 sich zusammengefunden hat zur Gründung des Goethe-Instituts, anfangs zur Fortbildung ausländischer Deutschlehrer und dann relativ schnell zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland, das waren eben Leute, die in dem Goethe-Institut, welches es schon davor gab, das eben 1932 zum 100-jährigen Todestag Goethes gegründet wurde, innerhalb einer Organisation, die sich Deutsche Akademie nannte und die 1925, also 7 Jahre zuvor, in der Weimarer Republik gegründet wurde. Und das war eine Akademie nach dem Vorbild der französischen Akademie, die sich insbesondere der Pflege und Förderung der deutschen Sprache und Kultur verschrieben hat. Und dieses Goethe-Institut als Sprachabteilung, das dann im Ausland sogenannte Lektorate betrieben hat, war in der Folge im Nationalsozialismus eben massiv finanziell ausgestattet worden. Und daher wurde das Goethe-Institut 1945 von den amerikanischen alliierten Besatzungskräften verboten. Das heißt, diese Wiedergründung 1951 passierte eigentlich aus einer Idee heraus, dass man diese Tradition wieder aufnehmen wollte, aber sie stärker eben demokratisch und rechtsstaatlich akzentuieren wollte, indem man sich als privater Verein gegründet hat, staatsfern oder von der mittleren Staatsferne und indem man eben auch Bezugnahmen, die ganz offenkundig in so einer expansionistischen, auch kulturpropagandistischen Tradition standen, weggelassen hat.
Ja, dann lassen Sie uns vielleicht nochmal direkt anknüpfen an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit welchem Selbstverständnis oder mit welchem Ziel ist dann das neue Goethe-Institut gestartet?
Ganz am Anfang war es eigentlich die Idee, durch Inlandsinstitute in der Bundesrepublik weiter, also Sprachkurse zu geben. Das hat vor allem Universitätsstudenten betroffen, die in Deutschland studieren wollten. Aber dann relativ schnell, also 1952, gibt es die erste Auslandsdozentur in Athen, dort dann auch wieder Sprachkurse im Ausland anzubieten. Und was wir heute eben damit verbinden, also diese Kulturinstitute, die im Ausland neben der Spracharbeit und der Informationsarbeit ein Kulturprogramm anbieten, das ist eine Entwicklung, die wir so Anfang der 1960er Jahre sehen. Und da ist das Selbstverständnis natürlich noch eins des Kulturexports. Also man spricht damals vom Wahren, Guten, Schönen. Und es gilt vor allem darum, Vertrauen im Ausland aufzubauen. Also zu zeigen, auch auf einer kulturellen Ebene, dass diese junge Bundesrepublik in einem demokratischen Geist sich abwendet von der belastenden Tradition der Kulturpropaganda der Nationalsozialisten. Das ist ein Rehabilitationsgedanke, der sich eben ganz klar von der Vorgeschichte abgrenzen soll.
Wenn wir später in die Geschichte schauen, also etwas weiter an die Jetztzeit heranrücken, wie hat denn die Wiedervereinigung das Selbstverständnis des Goethe-Instituts beeinflusst?
Ja, da sehen wir eigentlich was sehr Interessantes, weil mit der Wiedervereinigung passieren verschiedene Dinge. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Frage, wie integriert man das Erbe der auswärtigen Kulturpolitik der DDR in das Goethe-Institut, wo es auch viele Friktionen gibt, weil man sich eben vorstellen kann, es kommen ganz neue Themenfelder dazu. Wie repräsentiert man die Kulturszene beispielsweise der neuen Bundesländer? Auf wen kann man zurückgreifen? Aber auch, wie integriert man beispielsweise Mitarbeiter des vormaligen Herder-Institutes, das eine ähnliche Aufgabe übernommen hat, oder Mitarbeiter der sogenannten Kultur- und Informationszentren der DDR. Aber es kommen natürlich auch neue Räume hinzu. Also das Goethe-Institut hat in Osteuropa vor 1990 nur sehr punktuell Stützpunkte unterhalten können oder Auslandsinstitute, vor allem in Jugoslawien und in Rumänien. Und nach 1990 gibt es eine massive Nachfrage nach deutscher Sprache, nach deutscher Kultur und Information über die Bundesrepublik. Und diese soll eben, das ist die Vorstellung, die aus dem Bundeskanzleramt, aber aus dem Auswärtigen ankommt, vor allem auch durch das Goethe-Institut befriedigt werden. Das heißt, da ist die Zeit, wo wir innerhalb von einer Dekade Dutzende Institutsgründungen haben, im Endeffekt von Polen bis nach Zentralasien. Und diese Institute leisten eine enorm interessante Arbeit, weil sie ganz unterschiedliche Aspekte abdecken. Von den Sprachkursen bis hin zur Frage, wie schreibt man eine demokratische Verfassung, gibt es da sehr viel, was eben angesprochen wird. Und das führt aber auch dazu, dass es natürlich Friktionen gibt aus dem Auswärtigen Amt. Gibt es stärker die Vorstellung, dass Kulturarbeit sich auch unter anderem den Auslandsdeutschen annehmen soll, weil es natürlich sehr wichtige Minderheiten gibt in diesem Raum. Während das Goethe-Institut in seiner Geschichte sich immer schwer damit getan hat, auch aufgrund der Vorgeschichte, die ich ja gerade ansprach, die Kulturarbeit explizit eben an die Vorstellungen auslandsdeutscher Minderheiten auszurichten. Und das sieht man eben auch dann sozusagen im Konkreten nach 1990, dass es hier auch unterschiedliche Verständnisse davon gibt, was eben Kulturarbeit im Ausland machen soll.
Die Bundesregierung, die sieht die Kulturarbeit ja auch als Softpower sozusagen, ne? Aber das Goethe-Institut, das hatte ja von Beginn an viel Wert auf seine Eigenständigkeit gelegt und Regierungspropaganda, etwas zugespitzt gesagt, abgelehnt. Wie ist dieses Verhältnis?
Ja, da sprechen Sie ein Spannungsfeld an, das natürlich die ganze Geschichte des Goethe-Instituts durchzogen hat. Also diese Frage Instrument oder Instrumentalisierung, natürlich in der Verständnis des Auswärtigen Amtes, dass das Goethe-Institut fördert, das durch einen Rahmenvertrag auch gewisse Weisungs- und Interventionsrechte hat. Da ist natürlich das Verständnis davon, dass Kulturpolitik einen spezifischen politischen Auftrag erfüllen soll, wie ich das gerade für die 1990er Jahre ja umrissen hatte, aber wie man es auch in der Gegenwart sehen kann, wenn Sie zum Beispiel an die Frage von Fachkräftezuwanderung, Migration, Integration denken, aber auch Resilienz, Sicherheitspolitik. Während auf der anderen Seite natürlich innerhalb des Goethe-Instituts eine gewisse Vorsicht oder man könnte auch sagen, eine gewisse Verspannung bei dem Gedanken vorherrscht, dass es eben ein konkretes politisches Ziel gibt, dem sich die Kultur unterordnen soll. Und dieses Spannungsfeld ist in der Geschichte dann immer wieder aktiviert worden. Also man sieht es in den 70er Jahren, als es Debatten darüber gibt, darf ein Goethe-Institut beispielsweise in London politische Karikaturen ausstellen. Man sieht es in den 80er Jahren, wo insbesondere aus dem Kreis der CSU massive Vorwürfe der Linkslastigkeit an das Institut herangetragen werden. Und man sieht es ja auch heute, wenn wir an die Debatten denken, was ist noch von der Kunst- und Kulturfreiheit gedeckt, welche Positionen dürfen staatlich gefördert an deutschen Kulturinstituten verhandelt werden? Wo sind Grenzen erreicht? Und das ist natürlich eine interessante Frage, zu dem sich das Institut auch immer wieder positionieren muss.
Aktuell ist es um die internationale kulturelle Zusammenarbeit eher schlecht bestellt. Die Autokratien nehmen zu und vielerorts wird eine vermeintliche Einmischung anderer Staaten im eigenen Land beklagt. Zudem kommen noch deutliche Sparauflagen an das Goethe-Institut. Ist das eine besonders herausfordernde Phase aktuell in der Geschichte dieser Organisation?
Ich denke schon, da haben Sie natürlich sehr gut auch einen Verweis, der vielleicht in deutschen Debatten noch nicht allzu stark rezipiert wurde, gegeben. Es ist keine rein deutsche Entwicklung. Natürlich, das Goethe-Institut ist eine bundesdeutsche Einrichtung und die Debattenlage ist auch eine bundesdeutsche. Wenn Sie eben sehen, dass sowohl die auswärtige Kulturdiplomatie als auch die Entwicklungspolitik, die stehen zurzeit unter Druck. Und man könnte eben sagen, dass da ein Konsens erodiert gerade. Wenn man sich nämlich anschaut, dass eigentlich die konzeptionellen Grundlagen der auswärtigen Kulturpolitik wurden über politische Parteigrenzen hinweg bisher relativ ohne großes Aufsehen mehr oder minder von allen Parteien in den Grundzügen zugestimmt. Und da sieht man eben, dass hier vielleicht gerade eine Abkehr davon stattfindet. Also dass wir eben sehen, dass das Goethe-Institut immer stärker auch dafür werben muss für seine Arbeit und auch mit anderen Argumenten politische Akteure davon überzeugen muss, dass sie eben einen genuinen Mehrwert generieren.
Sie erforschen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen an der Universität Mainz die transnationale Geschichte des Goethe-Instituts von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Wo, sagen Sie, gibt es Lücken in der Betrachtung der Historie dieser Institution?
Ich denke, woran wir noch kranken, sind konkrete Arbeiten, die sich eben die Kulturarbeit vor Ort an den Instituten anschauen, die auch schauen, welches innovative Potenzial da generiert wurde, weil es eben regelrechte Impulse auch zur Modernisierung der Kulturarbeit aus den Instituten gab. Also ich denke, Detailstudien zu einzelnen Instituten, die sich aber auch anschauen, wie bestimmte Modelle, Sprechweisen, Vorstellungen, Konzepte von Institut zu Institut durch das Rotationssystem, dem auch die Mitarbeiter unterliegen, sozusagen gereist sind. Solche Arbeiten, an denen kranken wir noch. Und ich denke, da wäre auf jeden Fall noch die Möglichkeit, das verstärkt sich anzuschauen.
Sagt Jan-Lukas Herrmann, Historiker an der Universität Mainz und Mitglied der dortigen Forschungsgruppe zur Geschichte des Goethe-Instituts. Wir sprachen über das 75. Jubiläum an diesem 9. August. Unsere kulturelle Reise geht weiter nach Bremen. Was haben Ulla von Brandenburg, Olafur Eliasson und Wolfgang Tillmanns gemeinsam? Sie gehören zu den Künstlerinnen und Künstlern, die mit dem Pauli-Preis der Bremer Kunsthalle ausgezeichnet wurden. Der Pauli-Preis wird alle 2 Jahre vergeben, dieses Jahr nun zum 50. Mal. Was zu Beginn dazu gedacht war, die deutsche zeitgenössische Kunstszene nach dem Faschismus wiederzubeleben, ermöglicht heute einen Überblick über die diversen Positionen aktueller Kunst in Deutschland. Die jetzt laufende Jubiläumsausstellung stellt 8 Künstlerinnen und Künstler vor. Annette Schneider hat sich deren Werke angesehen.
Volkswagen nennt die deutsch-vietnamesische Künstlerin Phung Thien Phan ihre absichtlich etwas schäbig wirkenden Schränkchen, die sie in interkulturelle Schreine verwandelt. Da scheinen verstaubte Puppenstubenmöbel Familienglück zu beschwören, Räucherstäbchen liegen neben Fotos verehrter Filmstars und, so Kuratorin Eva Fischer-Hausdorf,
dann thront auf dem Ganzen eine gebrauchte, gefundene Kaffeemaschine, in der sie auch mit einem Augenzwinkern eigentlich auch auf diesen Barista-Kult blickt. Dann kommt das alles zusammen und sie möchte eben sehr gerne, dass das auch ja in unseren Köpfen sich in irgendeiner Weise auch miteinander verbindet, diese unterschiedlichen Ebenen.
Waren die Ausstellungen der 1990er Jahre mit Künstlern wie Daniel Richter oder Christian Jankowski noch erfrischend unangepasst und die der 2010er Jahre mit Projekten zu Überwachungsstaat, Rassismus und Klimakatastrophe sehr politisch, ist es dieses Mal irritierend still in den Räumen. Die Hälfte der Nominierten beschäftigt sich mit eher kunstimmanenten Fragen, mit ungewöhnlichen Materialien, aufwendigen Arbeitsprozessen oder räumlichen Wirkungen. So tupft Caroline Krizecki minutiös farbige Muster auf 3 Meter großes Rasterpapier, bis es wirkt, als bewege sich Stoff. Was treibt sie zu ihrer fast meditativ anmutenden Arbeit?
Es ist irgendwie dieses immer weitermachen und sich immer mehr und immer wieder und immer wieder und immer wieder reinbringen in so einen Zustand, der für mich, glaube ich, so mit der angenehmste ist, den ich mir vorstellen kann, so ein gedankenloses Nachdenken.
Nur 3 der Nominierten verstehen ihre künstlerische Arbeit als Möglichkeit gesellschaftlicher Einmischung. Die Fotografin Annette Kelm zeigt in einer wunderbar vielschichtigen Serie Titelseiten von Büchern, die die Nationalsozialisten verboten und verbrannt haben. Bis heute sind diese Erstausgaben vergessen, weil sie in keiner Bibliothek mehr auftauchen. So blickt man auf die Buchtitel und sieht gleichzeitig die fortschrittlichsten Autorinnen, die in der Weimarer Republik verlegt wurden. Brecht, Erika Mann, Anna Segers, Upton Sinclair, Alexandra Kollontai. Und so wie die Bücher die radikalen neuen Ideen ihrer Zeit spiegeln, spiegeln sich diese Ideen auch in den ungemein modern wirkenden Buchcovern, zum Beispiel von John Heartfield.
Die Autoren sowie die Gestalter wurden natürlich nach 1933 verfolgt und konnten in Deutschland nicht mehr publizieren,
erklärt Annette Kelm.
Und von Anna Segers war zum Beispiel das ganze Werk verboten. Egal welches Buch, auch hätte man dieses in Deutschland besessen, hätte man auch große Schwierigkeiten bekommen. Und mir war in der Auswahl auch wichtig, zu zeigen, diese persönlichen Schicksale, aber auch diese Wege der Immigration.
Sehr inspirierend wirkt auch das Projekt von Annika Joyce Sadiq, die sich seit Jahren mit kolonialen und faschistischen Zeugnissen im öffentlichen Raum beschäftigt. In Bremen skizziert sie ihre Idee für einen gewonnenen Wettbewerb zur künstlerischen Auseinandersetzung mit einem faschistischen Reichsadler an einem Finanzamt. Eva Fischer-Hausdorff.
Ihr Vorschlag ist eben tatsächlich, dass man den Reichsadler von der Fassade komplett abnimmt, aber so, dass die Umrisse noch sichtbar sind. Und dass man ihn dann zu Sand zermalt, in Sanduhren abfüllt, die dann dem Finanzministerium zur weiteren Verwendung eben übergibt.
Und dann ist da noch Harry Hachmeister, dem es gelingt, mit Witz und Ironie eindimensionale Rollen- und Geschlechterbilder aufzubrechen. In seiner großen Rauminstallation steht er neben einigen auf Podesten platzierten, klobigen, aber zart glasierten Keramiken mit Henkeln, die eigentümlich gestaucht und faltig wirken, und grinst.
Ja, das sind meine Keramiken unter dem Namen Hard Softies, die jetzt mehr oder weniger entfernterweise an Hanteln erinnern. Die haben sich hier versammelt, spiegeln sich in der Spiegelwand, wie wir auch beide.
Und wie die Tapete an den Wänden, die ein Muster präsentiert aus verzerrten Körperteilen und einer weißen Feinripp-Männerunterhose.
Also ich habe versucht, ein bisschen das Alberne ins Fitnessstudio reinzubringen. Also ich gehe selber schon lange Jahre und das ist so eins der Sachen, die mir aufgefallen sind, dass das so eine wahnsinnig ernsthafte Angelegenheit ist und das wollte ich ein bisschen aufbrechen.
Dabei führt er geradezu spielerisch hartnäckig sich haltende Vorstellungen von Geschlecht ad absurdum. Denn wo wuchtige, männlich konnotierte Fitnessgewichte gleichzeitig wie modisch farbige Handtaschen wirken, ist für eindimensionale Rollenzuschreibungen kein Platz mehr. Behaupte noch mal jemand, Kunst könne nicht lustvoll politisch eingreifen, engagiert aufklären und mitreißen und dabei anspruchsvoll sein. Immerhin 3 von 8 Künstlerinnen zeigen, dass es geht. Für diese Zeiten ist das kein ganz schlechter Schnitt.
Meint Annette Schneider. In den Kulturmeldungen erinnert Doris Schäfer-Noske jetzt an einen historischen Tag der Rockgeschichte.
Heute vor 40 Jahren hat die Rockband Queen zum letzten Mal in der Originalbesetzung auf der Bühne gestanden mit ihrem legendären Sänger Freddie Mercury. Es war der krönende Abschluss ihrer extrem erfolgreichen Magic Tour durch 26 europäische Städte. Insgesamt haben mehr als 1 Million Menschen diese Tour gesehen. Dass sich an diesem Abend im Networth Park nördlich von London ein Kapitel Musikgeschichte schließen würde, das ahnte damals noch niemand. Nur wenige Monate nach dem Konzert hat Freddie Mercury die Diagnose HIV erhalten und 1991 ist er gestorben, mit gerade einmal 45 Jahren. Bei der Abschiedsszene vor 40 Jahren stand der Sänger im Königsgewand auf der Bühne, hielt eine Krone in die Luft und sagte:
Thank you, beautiful people! You've been a really special audience. Good night, sweet dreams. We love you.
Das letzte Queen-Konzert mit Sänger Freddie Mercury heute vor 40 Jahren. Wegen der extremen Hitze gibt es in Rom derzeit seit 3 Wochen schon ein gratis Kulturangebot. Und weil es so heiß bleibt, wurde die Aktion jetzt spontan um eine Woche verlängert. Das Ganze läuft unter dem Namen Die große Kälte. 9 Kinos zeigen jeden Tag kostenlos Filme, damit die Leute in die kühlen Säle flüchten können. Außerdem verteilen 11 Bibliotheken zusammen mit dem Zivilschutz gratis Wasser und auch andere Kultureinrichtungen öffnen ihre klimatisierten Räume für alle. Bisher haben schon 20.000 Menschen die Angebote genutzt. In Polen wird nächste Woche an Maria Himmelfahrt eine riesige Marienstatue eingeweiht. Sie steht auf einem Feld im Dorf Konotopie. Dort leben nicht einmal 140 Menschen. Mit einer Gesamthöhe von mehr als 55 Metern stellt die Marienstatue sogar die weltberühmte Christusstatue von Rio de Janeiro in den Schatten. Die ist nämlich mit Sockel nur 38 Meter hoch. Bezahlt hat das Ganze einer der reichsten Männer von Polen, ein 75-jähriger Börseninvestor, der auf einem Schloss ganz in der Nähe wohnt.
Doris Schäfer-Noske, vielen Dank. Niedrigwasser in Deutschland, Trockenheit in den Niederlanden, Waldbrand am Gardasee. Die Informationen am Abend machen da weiter, wo Kultur heute angefangen hat. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Adalbert Sinjawski.